Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Auf den Krieg in der Ukraine waren Institutionen wie die UNESCO nicht vorbereitet. Zu langsam, heißt es, organisieren sie Hilfe zum Schutz von Kulturgütern in der Ukraine. Wir sprechen mit einer ukrainischen Galeristin, die Kunst evakuiert. Marcel Duchamp ist so etwas wie der Urvater der Konzeptkunst. In Frankfurt, wo jetzt Werke aus Duchamps gesamter Schaffensphase ausgestellt werden, kann man auch seine Stimme hören. 1966 behauptete er, er habe die Idee vom Künstler als gottgleichem Schöpfer erledigen wollen.
It was really trying to kill the artist as a little god by himself.
Die Fotos, die der Franzose Patrick de Marchelier von Prinzessin Diana machte, gingen um die Welt. Models und Prominente waren seine Klientel. Wir erinnern an den weltberühmten Fotografen, der mit 78 Jahren gestorben ist. Krieg, das bedeutet unermesslich viel menschliches Leid wie auch materielle Verluste. Das Kulturerbe der angegriffenen Ukraine sollte geschützt werden, aber realita geht viel zu Bruch. Die UNESCO hat heute eine erste Liste veröffentlicht. Demnach sind bereits 29 religiöse und 16 historische Bauwerke, 4 Museen und 4 Denkmale teilweise oder vollständig zerstört worden. Nichts erfährt man über die Zerstörung von beweglichen Kulturgütern. Die Galeristin Alona Karawai lebt im Westen der Ukraine. Sie hat uns Mitte März erzählt, dass sie sichere Orte für eine Zwischenlagerung von Kunstobjekten in der Ukraine sucht. Die Orte werden geheim gehalten, denn es zeigt sich ja, dass Kulturgüter ein Kriegsziel sind. Wir finden, dass es Zeit ist, nachzufragen. Guten Abend, Frau Karawai.
Guten Abend.
Kommt die Rettung von Kulturgütern voran?
Ja, es kommt voran. Wir konnten bisher fast 400 Werke von 17 Künstlerinnen und Künstlern evakuieren und weiter in die weiteren Shelter weiterleiten, sozusagen. Ja, aber jetzt haben wir die Statistik, dass wir ungefähr jede dritte Anfrage realisieren können. Also 2 können wir nicht aus verschiedenen Gründen und jede dritte ungefähr so statistisch gesehen können wir implementieren.
Bekommen Sie auch Unterstützung vom ukrainischen Kulturministerium? Arbeiten Sie zusammen?
Wir arbeiten zusammen im Sinne von Synchronisierung. Also wir sind im Kontakt. Sie wissen, was wir machen. Wir wissen, was Sie machen. Kulturministerium konzentriert sich gerade mehr auf großen staatlichen Kollektionen. Und das ist so ein großes Stück von der Arbeit. Und wir unterstützen quasi in einem anderen Bereich. Mehr bei kleineren Galerien, bei Contemporary Art und auch bei den Werken, die noch keine Kulturerbe sind. Also wir synchronisieren uns, aber wir möchten halt die Arbeit abnehmen von dem Kulturministerium und nicht zusätzliche Arbeit machen.
Was fehlt Ihnen denn am meisten? Was brauchen Sie, um die Kunst zu schützen? Ich meine, wenn man sie durch das Land transportiert, da muss man ja unglaublich vorsichtig verpacken, sonst geht eben auch was kaputt.
Ja, genau. Wir sind jetzt gerade ständig auf der Suche von den neuen Formaten und auch von Know-how von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, die das mal gemacht haben. Also wir lernen dann sozusagen in der Praxis. Wir haben ziemlich viel Unterstützung bekommen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus Europa, aus den anderen Ländern. Wir haben Unterstützung von 5 privaten Institutionen aus dem Ausland bekommen und uns fehlt gerade nicht an Geld. So, es gibt so die Sachen, die man fürs Geld nicht kaufen kann gerade. Also einen sicheren Weg kann man jetzt gerade für kein Geld kaufen. Oder so einen sicheren Shelter kann man jetzt gerade für kein Geld kaufen. Wir verlassen uns auf horizontalen Netzwerken mit unseren Kollegen in anderen Regionen der Ukraine und versuchen dann solidarisch was auf die Beine zu stellen.
Sie hatten, Frau Karawai, erwähnt, private Hilfe und auch einige Häuser aus europäischen Ländern. Wie verhält sich denn die UNESCO als eine, naja, doch übergeordnete, große, große Instanz? Die erstellen Listen, wertvolle Baudenkmale werden markiert mit den sogenannten Blue Shields. Das ist das eine, aber es bräuchte doch vielleicht noch mehr gebündeltes, schnelles Engagement.
Ja, genau, Sie haben recht. Also von der Seite von UNESCO werden jetzt Listen gemacht und dokumentiert, was überhaupt an Kulturerbe da ist. Und das ist schon eine wichtige Arbeit. Aber was die schnelle Hilfe angeht, was die Tatsache angeht, was jetzt gemacht werden kann, dann sind es vor allem private Träger, auch kleine Galerien, auch private Künstlerinnen und Künstler aus EU. Mehr aktiv und mehr effektiv.
Woran liegt das, dass die UNESCO so schwerfällig reagiert?
Ich würde sagen, es liegt nicht nur an UNESCO. Es liegt daran, dass wir eventuell so eine institutionelle Krise in Europa haben. Es gibt ja mehrere oder nicht eine große internationale Organisation, die jetzt gerade im Krieg und in der Krise fast impotent ist. Und daraus müssen wir lernen. Wir müssen schauen, wie wir das nächste Mal damit umgehen und wie diese Institutionen reformiert werden können, damit sie wirklich ihre Mission ausfüllen können, auch in der Krise.
Nun, da kann man sagen, man hat ja gesehen, wie der Islamische Staat im Irak und in Syrien ja wertvolles Kulturerbe zerstört hat. Daraus hätten die Institutionen ja lernen können, schnellere Aktionen zu planen.
Ja. Leider ist es anscheinend nicht passiert. Also ich kann da nicht in Detail sagen und in Detail vergleichen. Ich kann nur aus meiner täglichen Praxis sagen, dass das, was wir jetzt in 5 Wochen auf die Beine stellen konnten, also mit diesen 400 Werken und 9 Evakuierungstransporten, das konnten wir dank privater Hilfe machen. Und mit großen Institutionen sind wir immer noch so im Austausch, im Kontakt, auf Zoom treffen und so weiter. Und das geht viel, viel langsamer.
Bieten denn Museen, selbst wenn es schwierig ist, ja quasi Fluchtrouten zu finden und sich überhaupt über die Straßen zu bewegen, bieten Museen aus Deutschland und anderen Ländern an, Kunst aus der Ukraine einzulagern für eine gewisse Zeit?
Ja. Also Museen als solche und Direktoren von den Museen, also ohne jetzt eine große so Regenschirmorganisation aus Europa, Museen kontaktieren uns privat und die bieten uns auch Shelter in verschiedenen Ländern. Wir haben wirklich viele Unterstützungsangebote von den deutschen Museen bekommen, einige von den polnischen Museen. Zum Beispiel ein polnisches Museum schickt uns gerade so ein auch Schränke und Verpackungsmaterial, so brandfeste Schränke bekommen wir jetzt so einfach von den Museen. Aber das geht wiederum mehr über diese horizontalen Netzwerke, dank der Tatsache, dass wir einander kennen aus anderen Ausstellungen, aus anderen Konferenzen und dass wir uns direkt finden. Sozusagen. Aber die Solidarität wirklich von den Kulturmanagern, von den Kulturprofessionellen aus EU, aus Deutschland, aus Polen, aus anderen Ländern ist sehr groß. Das fühlen wir seit dem ersten Tag.
Alona Karabay hört nicht auf, bewegliche Kulturgüter in der Ukraine in Sicherheit zu bringen. Die großen Institutionen, die helfen sollten, Kulturgüter zu bewahren, haben wir gehört, sind etwas schwerfällig für schnelle Lösungen. Aber vielleicht wird ja auch daran gearbeitet und diese Lektion gelernt, dass es schneller gehen muss. Von privater Seite jedenfalls ist die Hilfe groß und es ist schön zu hören. Ihnen vielen Dank für das Gespräch, Frau Karabay.
Dankeschön.
Und alles Gute.
Danke sehr.
Ausstellungen haben meistens einen gewissen zeitlichen Vorlauf und wenn sie dann eröffnet werden, ist die Welt manchmal eine andere. In einer Galerie der polnischen Stadt Białystok, die unweit der Grenze zu Belarus liegt, wird ab heute zeitgenössische belarussische Kunst gezeigt. Zum jetzigen Zeitpunkt, wo Belarus fest an der Seite Russlands steht und Polen mehr als 2 Millionen ukrainische Flüchtende aufgenommen hat, ist das bestimmt keine einfache Sache. Mit initiiert wurde die Gruppenausstellung vom Goethe-Institut in Warschau. Dessen Direktorin Julia Hanske hat den Prozess eng begleitet. Guten Abend, Frau Hanske.
Schönen guten Abend. Ich grüße Sie sehr herzlich aus Białystok.
Gab es einen Moment des Zögerns, wo Sie überlegt haben, die Ausstellung vielleicht doch zu verschieben wegen des Krieges?
Zugegeben gab es einen kurzen Moment. Wir haben uns dann relativ schnell mit dem Partner, mit der Galerie Arsenal in Białystok in Verbindung gesetzt und natürlich auch mit der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Und auf jeden Fall auch mit der Kuratorin Anna Karpenko, um gemeinsam zu klären, ob wir unsere Pläne weiter verfolgen möchten angesichts des Krieges in der Ukraine. Und wir waren uns sehr schnell einig, dass wir die Pläne nicht aufgeben möchten.
Dass eine belarussische Kuratorin dieses Projekt in Polen eben in der Kriegszeit verwirklicht, ging das glatt oder gab es da möglicherweise auch anfangs Vorbehalte?
Man muss dazu wissen, dass Białystok als Stadt eine sehr lange Geschichte einer belarussischen Diaspora hat, zu früheren Zeiten auch eine sehr große jüdische Gemeinde hatte und sozusagen eine Multikulturalität kennt, die vielleicht in anderen Teilen Polens nicht überall so gegeben ist. Und in diesem Zusammenhang gab es wenig Befürchtung, dass es kein Verständnis geben würde dafür, genau zur jetzigen Zeit und auch im Hinblick auf die belarussische Diaspora hier in der Stadt, diese Ausstellung zu zeigen.
Wer ist die Kuratorin und Kunstmanagerin Anna Karpenko? Ihren Namen hatten Sie ja schon genannt.
Ja, das ist eigentlich eine sehr renommierte Kuratorin und auch Autorin, die in Minsk geboren ist und derzeit eine Residenz in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig innehat. Das war noch nicht so zu Beginn des Projektes, hat sich aber mittlerweile so ergeben und ist eine sehr kluge und aufmerksame und auch sehr gut vernetzte Kuratorin, wo man sagen kann, was sehr, sehr wichtig ist in so einem Projekt, dass sie auch das Vertrauen der KünstlerInnen genießt. Vertrauen überhaupt spielt, glaube ich, in der heutigen Zeit und im Rahmen eines solchen Projektes eine besonders große Rolle.
Die Ausstellung zeigt Arbeiten von 21 KünstlerInnen. Sie hat den schönen Titel When the Sun is Low, the Shadows are Long. Was für ein Sinn wird den langen Schatten zugeschrieben?
Ich glaube, dass, vielleicht kann man das auch generalisierend für die Ausstellung sagen, es ist eine sehr intellektuelle und poetische Ausstellung, die natürlich mit der Metapher spielt, dass wenn die Schatten lang sind, man sich einen Neuanfang erhofft, dass etwas Neues beginnen könnte. Und viele der KünstlerInnen und der Menschen, die Belarus verlassen mussten in den letzten Monaten und Jahren, hatten in den letzten Jahren das Bedürfnis oder auch die Hoffnung, dass sich alle 5 Jahre, als die Präsidentschaftswahlen wieder anstehen, irgendwas im Land verändern würde, was sich leider jedes Mal nicht bestätigt hat und doch wieder sozusagen zurückgefunden wurde und auch vielleicht im zunehmenden Maße eine Symbiose mit Russland eingegangen wurde und sich diese Hoffnung auf eine Freiheit oder auf eine demokratische Gesellschaft nicht erfüllt hat.
Erzählt denn die Ausstellung etwas über Belarus und die belarussische Opposition?
Nicht direkt, würde ich sagen. Also es sind atmosphärische Arbeiten, die zu sehen sind. Die Ausstellung mahnt nicht an und zeigt auch nicht mit dem Finger weder auf die belarussische Politik noch auf den Westen, sondern sie bleibt eigentlich sehr bei sich und berichtet und beobachtet, spiegelt wieder, was in den Generationen auch der Vorväter und der Vorfahren, welche Rituale, welche Verbindungen es zur belarussischen Kultur gegeben hat. Und ich glaube, dieser Wunsch vieler der KünstlerInnen, der Suche nach einer Identität in einem Land, das eigentlich zwischen den Grenzen sozusagen liegt, also diese In-Betweenness, das irgendwo dazwischen sein und sich nicht genau definieren lassen, ist, glaube ich, das, was die meisten der KünstlerInnen antreibt und was die Ausstellung versucht zu zeigen. Aber es ist trotzdem viel Platz für Fantasie und die Ausstellung zu besuchen ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert.
Es gibt ja auch ein Begleitprogramm. Nächste Woche soll es eine Diskussionsrunde geben mit einer polnischen, einer ukrainischen und 2 belarussischen Künstlerinnen. Wir haben im Deutschlandfunk Kultur in den letzten Tagen immer mehr Stimmen gehört von Ukrainern, die nicht mehr mit Russen auf ein Panel wollen, auch nicht, wenn es Russen sind, die das Putin-Regime kritisieren. War es schwierig, diese Runde zu organisieren?
Ich habe dazu die Organisatorin, also die Galerie Arsenal, befragt und deren Rückmeldung war, es ist natürlich nicht einfach, das ist klar, aber es ist auch nicht unmöglich. Und ich glaube, man kann jetzt vielleicht in der derzeitigen Situation nicht erhoffen, dass es seitens der ukrainischen Künstlerinnen eine große Solidarität sozusagen mit anderen Künstlerinnen gibt, aber es gibt die Bereitschaft zu sprechen und sich auf ein Podium zu setzen und ins Gespräch zu kommen. Es kann hier natürlich auch einfach daran liegen, dass die Bedingungen oder dass die Verbindung zwischen diesen Teilnehmerinnen schon viele Jahre bestehen und da auch das schon von mir vorhin benannte Vertrauen, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das funktioniert vielleicht nicht an jedem Ort zu jeder Zeit.
In der Arsenalgalerie im polnischen Białystok ist heute eine Ausstellung über zeitgenössische belarussische Kunst eröffnet worden. Im Juni wandert sie weiter nach Leipzig in die GFZK, die Galerie für zeitgenössische Kunst. Julia Hanske, die Leiterin des Goethe-Instituts in Warschau, hat am Zustandekommen mitgewirkt. Besten Dank für das Gespräch und einen guten Abend noch in Białystok.
Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute.
In der Welt der Mode kannte ihn jede und jeder. Patrick de Marchelier fotografierte für die Vogue und Harper's Bazaar. Dior, Chanel und Yves Saint Laurent engagierten ihn für Anzeigenkampagnen. Die berühmtesten Models besuchten sein Studio und danach gingen die Bilder um die Welt. Es gibt viele besondere Fotos, die Patrick de Marchelier aufgenommen hat, aber eines hat ikonischen Wert. Man sieht Prinzessin Diana in der Hocke sitzen. Sie trägt ein schulterfreies weißes Kleid, umschlingt ihren Körper mit nackten Armen. Die kurzen Haare geben das ganze Gesicht frei. Ihr Lachen ist strahlend. Heute wurde bekannt, dass Patrick de Marchelier im Alter von 78 Jahren nach längerer Krankheit in New York gestorben ist. Camera Work in Berlin ist eine der weltweit führenden Galerien für Fotokunst. Ute Hartchen ist deren Geschäftsführerin. Guten Abend, Frau Hartchen.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Sie haben Patrick de Marchelier in Deutschland vertreten und ausstellen mit ihm gemacht. Wenn er selbst in die Kamera guckt, sieht man einen verhalten lächelnden älteren Mann, der überhaupt nicht wie ein Macher wirkt. Aber das täuscht ja vielleicht auch, denn er wusste, was er zeigen wollte und hat bekannte Männer und Frauen in Szene gesetzt. Wie haben Sie ihn wahrgenommen?
Das ist sicherlich richtig, das Empfinden. Ich habe ihn als sehr zurückhaltenden, beinahe schüchternen Menschen erlebt, der im Endeffekt hinter der Kamera sich ganz sicher wohler fühlte als vor der Kamera.
Patrick de Marchelier war der erste ausländische Fotograf der britischen Königsfamilie. Vermutlich hat Prinzessin Diana dafür gesorgt. Wie erklären Sie sich, dass die beiden offenbar einen so guten Draht zueinander hatten?
Ich denke, dass sie von der Persönlichkeit sehr ähnlich waren, ohne dass ich Prinzessin Diana jemals kennengelernt hätte. Aber ich denke, sie waren beide recht schüchterne Menschen und kamen daher sehr gut auf einen Nenner. Prinzessin Diana war auf ihn aufmerksam geworden, weil sie 1989 auf dem Titel der Vogue ein Foto von ihm gesehen hatte und hat ihn kontaktiert und ihn gebeten, private Porträts zu machen. Und seitdem war er dann der Hausfotograf von ihr und ihrer Familie.
Wenn er eher schüchtern ist, wie Sie ihn beschreiben, wie ist er denn dann mit Publikum umgegangen in Ausstellungen, Veranstaltungen?
Ich erinnere mich an eine Ausstellung im Jahr 2014, wo er bei uns war. Unsere erste Ausstellung mit ihm, darauf folgten noch zwei zweite, 2016, 2019. Aber als er das erste Mal bei uns war und wir eine Eröffnungsrede hielten, war er also so schnell am Mikrofon, wie er auch danach wieder weg war. Also es war wirklich die Schnelligkeit, für die er bekannt war, auch im Arbeiten mit Models, die sowohl Redakteure und auch Models sehr geliebt haben, die kann ich bestätigen. Er war, wie gesagt, nicht gut vor Publikum. Er mochte auch nicht gern vor Publikum sprechen.
Die Liste der Celebrities, die er fotografiert hat, ist wirklich unglaublich lang. Models wie Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington, dann Madonna und Beyoncé, Michael Douglas, das sind nur ein paar Namen. Sie alle haben heute gepostet, dass sie ihm etwas verdanken. Kann man sagen, Patrick de Marchelier gehörte zu den Top 5, die die Modefotografie der letzten 50 Jahre geprägt haben?
Absolut, das würde ich so sagen. Für mich oder die Big Five sind ja im herkömmlichen Sinne Helmut Newton, Irving Penn, Richard Avedon, Peter Lindberg und Patrick de Machelier. Ja, definitiv. Er gehört auf jeden Fall in diese Reihe.
Er war Franzose, ist noch im Krieg geboren worden, 1943 in Le Havre. Diese Stadt wurde im Krieg zu 80% zerstört. Das hatte er auch mitbekommen als Kind, also wenn man aufwächst in so einer kaputten Stadt. Mitte der 70er Jahre ist er nach New York gegangen, dort hat er Karriere gemacht und mit seiner Familie gelebt. Wissen Sie, ob ihm seine französischen Wurzeln doch noch etwas bedeutet haben?
Die haben ihm auf jeden Fall noch etwas bedeutet. Er hat ja auch noch viel in Frankreich gearbeitet, für die großen Magazine, natürlich auch für die Modehäuser, die Sie eben schon nannten im Einspieler, also wie Cartier, wie Dior, wie Louis Vuitton. Das waren natürlich alles französische Häuser, für die er auch lange, lange gearbeitet hat und die Werbekampagnen gemacht hat. Er war Paris und Frankreich immer sehr verbunden, obwohl er fest in New York gelebt hat.
Patrick de Machelier hat 3 Söhne, 2 sind Fotografen geworden. Da kann man annehmen, dass die Liebe zu dem Medium doch groß war und sich vielleicht einfach übertragen hat. Hat er denn einmal erzählt, wer ihn in der Arbeit beeinflusst hat?
Er hat immer gesagt, dass er wurde öfter gefragt, ob er jemanden hatte, als er aufgewachsen ist, der ihn inspiriert hat oder von wem er sich praktisch die Fotografie abgeschaut hat. Und er hat eigentlich immer gesagt, nein, meine Fotografie, die kam einfach ganz natürlich zu mir. Ich habe mir das von niemandem abgeguckt. Ich habe mit 17 Jahren eine Kamera geschenkt bekommen und habe angefangen zu fotografieren. Und so ist die Fotografie zu mir gekommen. Ich bin nicht von jemandem beeinflusst oder inspiriert worden.
Und sie ist ein Leben lang bei ihm geblieben. Ute Hartchen von der Camera Work Galerie in Berlin hat 3 Solo-Ausstellungen mit Patrick de Machelier realisiert. Heute wurde bekannt, dass der Fotograf in New York gestorben ist. Frau Hartchen, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Brinkmann.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedicke für uns.
Papst Franziskus hat um Vergebung für die Misshandlung von Ureinwohnern an kanadischen Schulen durch katholische Lehrkräfte gebeten. Er schäme sich und sei wütend über das, was die Opfer damals erlitten hätten. Peter Mücke.
Seit Monaten hatten indigene Gruppen in Kanada eine Entschuldigung des Papstes gefordert. Auch der kanadische Premierminister Trudeau, selbst Katholik, hatte das Verhalten des Vatikans wiederholt kritisiert. Jetzt nutzte Papst Franziskus den Besuch mehrerer indigener Gruppen aus Kanada in Rom, um die offizielle Entschuldigung auszusprechen. Für das verwerfliche Verhalten der Mitglieder der katholischen Kirche bitte ich Gott um Vergebung, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche vor den indigenen Vertretern im Vatikan. Ich will euch von ganzem Herzen sagen, ich bin sehr betrübt und ich schließe mich den Bischöfen an, um euch um Entschuldigung zu bitten, so der Papst wörtlich.
Bis in die 1970er Jahre hinein mussten mehr als 150.000 Kinder von Ureinwohnern in Kanada staatlich finanzierte christliche Schulen besuchen. Das Ziel? Indigene Kinder sollten gezwungen werden, sich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Erneut vergibt die Berliner Akademie der Künste im Rahmen des von der Staatsministerin für Kultur und Medien aufgelegten Programms Neustart Kultur Sonderstipendien. Das Stipendium 2022 soll die Recherche und Entwicklung künstlerischer Arbeiten fördern, die in der Kooperation zwischen Künstlerinnen und Künstlern entstehen. Auch die Vernetzung zwischen Kunst, Bildung und Zivilgesellschaft für eine neue künstlerische Praxis mit gesellschaftlicher Wirkung soll damit gestärkt werden, wie die Akademie der Künste mitteilte. Antragsberechtigt sind professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler, die in Deutschland ansässig sind. Jedes Stipendium ist mit 9.000 Euro dotiert. Ab sofort werden online maximal 1.600 Anträge nach der Reihenfolge des Eingangs angenommen. Der Hamburger Golden Pudel Club hat heute nach 2 Jahren Corona-Pause mit einem DJ-Konzert wieder seine Pforten geöffnet. Er ist unter anderem musikalische Heimat von Rocco Schamoni und Georges Camerun und auch als Brutstätte der sogenannten Hamburger Schule bekannt. Die schwierige Zeit habe man nur mit Hilfe überstanden, sagte Ralf Köster vom Golden Pudel Club im Deutschlandfunk Kultur.
Die Politik wollte wirklich, dass die Kultur und ganz besonders auch die Clubs überleben. Da können wir uns eigentlich nicht beschweren. Viel schwieriger hatten es Bars, Restaurants oder auch die Freiberufler. Die wurden alle wirklich sträflich vernachlässigt. Aber der Bund und auch die Stadt Hamburg hat da in die Clubkultur sich da sehr viel Mühe gegeben. Wir haben so ein bisschen renoviert, haben einen neuen Sparbereich auf der anderen Straßenseite, einen neuen Flutschutz, eine neue Lüftung, die nennt sich Faster Virus Kill, Kill, Kill. Und wir haben auch ein bisschen an der Anlage geschraubt, aber ansonsten bleibt alles beim Alten.
International bekannt und gefeiert wird der griechische Regisseur und Choreograf Dimitris Papaioannou spätestens seit 2004. Da inszenierte er die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Athen. In Deutschland hat er als erster Choreograf nach dem Tod von Pina Bausch ein abendfüllendes Stück auf die Bühne des Tanztheaters Wuppertal gebracht. Auch im Festspielhaus Hellerau ist Dimitris Papaioannou kein Unbekannter. Er war dort 2018 mit The Great Tamer zu Gast und nun gibt es wieder eine Deutschlandpremiere von Papaioannou in Hellerau. Für seine neue Choreografie hat Papaioannou Musik aus dem Konzert in Due Cori von Antonio Vivaldi spielen lassen. Und wir wollen uns dann nicht abrupt, sondern langsam ausblenden, denn Elisabeth Nehring wartet in der Leitung. Sie hat sich das Tanzstück Transverse Orientation angeschaut. Transverse Orientation, das kann man übersetzen mit schräge oder quer verlaufende Orientierung. Wie spiegelt sich dieser abstrakte Titel in der Inszenierung?
Ja, das Schräge und Verquere, das bestimmt die gesamte Ästhetik des Stückes und findet sich in vielen, ja den meisten Szenen. Dimitris Papaioannou hat eine tolle, sehr reduzierte und doch sehr wandelbare Bühne gebaut. Das ist ja so ein eher breiter als hoher, kahler, grauweißer Raum. Links oben eine flackernde, knisternde Neonröhre, rechts eine Tür durch ein Treppchen etwas erhöht, daneben so ein verknickter Mikrofonständer, also so geht's schon los. Und diese Tür spielt eine ganz zentrale Rolle, denn ständig quellen da neue Figuren oder Objekte heraus. Ganz zu Beginn ist es so eine Schar seltsamer Gestalten, die sind schwarz angezogen, menschliche Körper, aber ohne Köpfe, die sind nämlich verhüllt. Und auf diesen Köpfen sitzen kleine Kugeln, die diese Gestalten zu surrealen, ja, Comicfiguren machen, aber auch ein bisschen an Giacometti erinnern, die uns irritieren, aber ihrerseits auch ganz leicht zu irritieren sind, zum Beispiel vom Flackern der Röhre. Und gleich in dieser ersten Szene entspinnt sich, und das ist symptomatisch für die gesamte Inszenierung, verschiedene Aktionen, also so dieses nervöse Hin und Her der ganzen Gruppe im Raum, ein Hoch und Runter auf verschiedenen Leitern. Und genau in dieser Nervosität und Irritation, die Bewegung der gesamten Gruppe ausdrückt, liegt das, was im Titel ja schon angedeutet wird, also die Transverse Orientation, diese verquere Orientierung im Raum oder vielleicht auch im weiteren Sinne in der Welt.
Dimitris Papaioannou nimmt in seinen Arbeiten häufig Bezug auf große Themen der Kunstgeschichte und auf die griechische Mythologie. Was ist das Thema des neuen Stücks?
Ja, auch hier gibt es wieder Anklänge an die griechische Mythologie, allerdings ganz frei assoziiert. Ganz wichtig auf der Bühne, eine zentrale Rolle spielt ein Stier. Das ist so eine lebensgroße, stilisierte Attrappe eines Stieres. Da muss man natürlich auch gleich an die Kuhattrappe des Daedalus denken, in der der Minotaurus gezeugt wurde, der auch immer mal wieder auftaucht. Und dieser Stier soll eigentlich eine gewalttätige, antiquierte Macht symbolisieren, so ist es angekündigt worden. Aber auf der Bühne wirkte es für mich ganz anders. Da ist der Stier zwar eine mächtige Erscheinung und seine Bewegungen, die sind auch ganz realistisch ausgeführt, aber gleichzeitig ist natürlich auch ganz deutlich, dass der Stier eine artifizielle Figur ist, die ganz sichtbar auch von den Menschen um ihn herum bewegt wird. Und diese Künstlichkeit, die nimmt ihm also alles Bedrohliche denn wieder. Diese Ambivalenz zwischen Schrecken und Komik, die gibt es ganz viel im Stück. Und um diesen Stier herum entwickelt sich dann eine Fülle von surrealen Bildern und Figuren und Szenen, die überhaupt nicht eins zu eins gedeutet werden können und sollen. Also Mann und Frau nackt auf und unter dem Stier, ich musste auch ein bisschen an Adam und Eva denken, zwei Körper, die zu grotesken Gestalten verschmelzen.
Fechtkämpfe und Trümmerfelder und Wasserspiele und Entwicklung von einer Szene zur nächsten. Das alles begleitet, Sie haben es schon gesagt, von Auszügen aus der Musik Vivaldis, die die Aufgeladenheit der Bildsprache wiederum auch ein bisschen konterkariert.
Papaioannou ist Choreograf und Regisseur, aber er baut ja auch Bühnenbilder und kreiert Kostüme. Er ist so etwas wie ein Meister der Gesamtinszenierung. Wird er diesem Ruf in Transverse Orientation gerecht?
Ja, also er schafft mit der Gesamtheit aller Mittel Bilder, die uneindeutig sind, aber doch deutliche Assoziationen zu lassen. Und das ist so die ganz große Spannung dabei, weil diese Assoziationen in alle Richtungen gehen können. Also es gibt zum Beispiel ein paar Mal eine Szene mit einem alten Bettgestell, in das sich Menschen einklemmen, selber einklemmen. Und das ist einerseits ist das slapstickhaft und andererseits gibt es auch Assoziationen an gequälte Körper, aber auch an lustvolle Körper. Und überhaupt ist diese Inszenierung eine sehr körperliche, ein Stück, was stark mit Bewegungssprache arbeitet, Körperbilder erzeugt, die auf jeden Fall transverse, also verquer sind. Also zum Beispiel diese Verschmelzung verschiedener Körper zu einer Gestalt, die ja zu einer tierischen oder zu so einem Zwitterwesen wird. Okay, das hat es jetzt auch bei Sascha Waitz vor 20 Jahren schon gegeben, aber hier ist es wirklich auch ganz beeindruckend gemacht. Ich würde sagen, das Fragmentieren, das Neuzusammensetzen, dass das so künstlerische Methoden sind, die er hier anwendet und Begriffe wie traumhaft, surreal, komisch und bizarr viele der Szenen gut charakterisieren.
Geht das künstlerische Konzept, wenn wir jetzt mal insgesamt draufschauen, für Sie auf, Elisabeth Nering?
Ja, mitunter hatte ich schon das Gefühl, es geht sehr darum, beeindruckende Bilder zu produzieren, aber es geht auch darum, auszuprobieren, was alles mit dem Material auf der Bühne möglich ist. Manche Szenen und Aktionen werden schon sehr lang ausgedehnt, man sieht manchen Umbauten quasi minutenlang zu und andererseits sieht man darin auch unheimlich viele Nuancen, wenn man aufmerksam ist. Und gleichzeitig darf man aber auch wegdriften. Man darf frei assoziieren, man darf auch mal träumen zwischendurch. Man kann jederzeit wieder einsteigen, weil es eben keine so ganz klare Narration hat. Also das ist eine Inszenierung, die dem Zuschauer sehr viele Freiheiten lässt und immer wieder oszilliert zwischen dieser feinen Linie, zwischen Qual und Lust und Komik und Beklemmung. Ich finde, es ist wirklich ein sehr guter Abend.
Im Dresdner Festspielhaus Hellerau hat heute Abend ein Stück für 8 Tänzer und Tänzerinnen Deutschland Premiere. Dimitris Papaioannou hat es choreografiert und Elisabeth Nering hat sich Transverse Orientation für Fazit angesehen. Einen schönen Abend noch, Frau Nering.
Dankeschön.
Seit 2 Jahrzehnten hat es keine umfassende Ausstellung der Arbeiten von Marcel Duchamp gegeben. Das Frankfurter Museum für Moderne Kunst, kurz MMK, schließt jetzt diese Lücke und zeigt Werke aus allen Schaffensphasen, das heißt aus der Zeit zwischen 1902 und 1968. Was kann diese große Würdigung des Urvaters aller Konzeptkunst auf 3 Ebenen des Museums bedeuten? Und wie schafft es die Direktorin Susanne Pfeffer, die ja für radikale und kompromisslose Ausstellungen bekannt ist, dem anarchischen Freigeist Duchamp gerecht zu werden. Rudolf Schmitz hat sich überraschen lassen.
Die Eingangshalle des Museums für Moderne Kunst ist ein befreiend geniales Statement. Marcel Duchamps bekannteste Readymades als Mobile. Die Schneeschaufel, der Flaschentrockner, das Urinal, der Kleiderhaken, die Hutablage hängen von der Decke, scheinen graue Schatten auf die Wände der hellen Halle zu werfen. Doch beim genauen Betrachten entpuppen sich die Schatten als gemalt. Eine Idee, die Marcel Duchamp sicherlich gefallen hätte. Die Readymades, also die fertig gefundenen Skulpturen in Gestalt von Alltagsgegenständen, steigen hier im Foyer des Museums zum Ideenhimmel auf, werden zur augenzwinkernden Choreografie. Susanne Pfeffer, Direktorin des Frankfurter Museums.
Ich glaube, dass die Ausstellung auch sehr experimentell ist. Also wir haben gekippte und runde Wände ist, glaube ich, auch eine sehr freie Form. Und ich glaube, dass sich aber in den Räumen die verschiedenen Themen immer wieder erneut und unterschiedlich zusammenfinden. Und das eine sehr freie und auch undidaktische Ausstellung ist.
Wie immer unter Susanne Pfeffers Regie hat das MMK grandiosen Aufwand betrieben, um das Museum ganz in den Dienst dieses Künstlers zu stellen. Wände sind im Sinne des Kubismus gekippt, fragmentiert oder schräg gestellt. Allein das Begehen der drei Museumsebenen ist ein visuelles Abenteuer. Es kommt einem neugierigen, unverbrauchten Blick auf das Werk Duchamps entgegen. Dabei ist diese umfassende Schau im besten Sinn museal. Sie beginnt am Anfang, zeigt die ersten Landschaften des noch 15-Jährigen im impressionistischen Stil. Er malt seine Schwestern, seinen Bruder, ein angeschirrtes Pferd. Talent zweifellos, aber nicht übermäßig. Dann kommt die kubistische Phase. Sein Interesse für Mechanik deutet sich an. Die Kaffeemühle von 1911, für die Küche seines Bruders gemalt, zeigt die erste Phasenzergliederung der Drehkurbel und antizipiert die berühmte in Trommeln zerlegte Schokoladenreibe. Aus einem Lautsprecher an der Wand dringt Duchamps erstes, nach Zufallsprinzip entstandenes musikalisches Werk, Erratum Musical von 1913. Zu hören sind der Künstler selbst und seine zwei Schwestern. Vorgeschichte dazu: Duchamp hatte die Notierungen von 25 Noten einzeln in einen Hut gelegt. Die wurden dann von den Mitwirkenden rausgefischt und ergaben die Partitur.
Duchamp hat ja selbst auch immer dieses Image gepflegt, dass er nicht arbeiten würde. Wenn man die Ausstellung sieht, ist, glaube ich, klar, dass doch ein sehr fleißiger Künstler war. Die Zugänge sind aber sehr unterschiedlich und trotzdem erkennt man immer Duchamp. Und in der Kunstgeschichte ist Duchamp, glaube ich, aufgrund seiner Bedeutung sehr stark auf bestimmte Werke reduziert worden. Aber ich glaube, dass es auch fast eine Befreiung ist, ihn wirklich mal in einem größeren Kontext zu sehen und wirklich seine ersten Arbeiten, wo er 15, 16 oder 17 Jahre alt war.
Und es ist die mit Humor gewürzte Sorgfalt der Präsentation, die uns Betrachter mit neuem Vergnügen in den Reichtum dieses Werks eintauchen lässt. Spaß machen vor allem die Rotorreliefs, diese kreisenden Pappscheiben, die mit Spiralen und ähnlichen Mustern bemalt sind. Sie konnten auf Plattenspieler gelegt werden und suggerierten dann in der Bewegung irritierende Dreidimensionalität. Man erlebt Duchamp mit seiner Schachleidenschaft oder in seinen transsexuellen Rollenspielen als Rose Selavie, seinem alter Ego. Und selbstverständlich gibt es eine Abteilung zu den Boîtes en Valise, jenen Musterkoffern, mit denen Marcel Duchamp sein Lebenswerk in Miniaturen zu präsentieren pflegte.
Ja, Duchamp war es ja ganz wichtig, eigentlich sogenannte zelebrale Kunst zu schaffen. Das heißt Kunst, die einen intellektuell anregt, die einen zu neuen Gedanken führt, aber auch vielleicht zum Lachen bringt. Und das ist natürlich eine Kunst, die auch sehr stark auf Ideen beruht. Und wir kennen alle die Boîtes en Valise. Es ist ein Koffer, der eigentlich wie ein Museum fungiert. Und für ihn war das wirklich ein Äquivalent, das ist eine Reproduktion, ein Druck seiner Arbeiten oder eine Miniaturskulptur seiner Arbeiten eigentlich desgleichen Wert hat, wie letztendlich das sogenannte Original.
In einem Interview von 1966, zwei Jahre vor seinem Tod, behauptet Marcel Duchamp, er habe mit seiner Aktivität vor allem die Idee des Künstlers als kleinem Schöpfergott ad absurdum führen wollen.
It was really trying to kill the artist as a little god by himself.
Die Schau im Frankfurter Museum für moderne Kunst jedenfalls ist eine einzige spielfreudig respektvolle Verbeugung vor diesem Gründervater zeitgenössischer Kunst und Mentor grassierender Identitätskonflikte.
Immerhin bis Anfang Oktober hat man Zeit, die Marcel Duchamp Werkschau in Frankfurt zu sehen. Rudolf Schmitz hat sie sehr genossen. Tobias Wenzel hat die Feuilletons vom 2. April digital durchgeblättert. Eigentlich gibt es nur ein Thema.
Die einen mehr, die anderen weniger. Der Krieg treibt die Menschen um. Besonders drei von ihnen stechen aus den Feuilletons vom Samstag hervor. Ein Architekt, ein Bundestagspräsident AD und ein Dichter. Mir zerreißt dieser Krieg den Kopf, sagt der österreichische Architekt Wolf Prix im Gespräch mit dem Neuen Spiegel. Aber so richtig nimmt man Prix diesen Satz nicht ab. Jedenfalls mag kein Mitleid mit ihm und seinem Leiden beim Lesen des Interviews aufkommen. Denn er ist von Russland mit 3 Großprojekten beauftragt. Auch mit dem Bau eines Opernhauses auf der annektierten Krim, die Prix auf keinen Fall aussetzen will. »Ich bin kein Moralist, kein Geopolitiker, sondern Architekt«, sagt er. Er baue nicht für Putin, sondern für die Menschen. Und über seine Kollegen, die charakterlich stärker wirken, sagt er, »Architekten haben keine Macht. Es ändert nichts, wenn sie jetzt behaupten, ihre Tätigkeit auszusetzen.« Ulrike Knöfel und Susanne Bayer haken in diesem 3-seitigen Interview konsequent nach, erinnern etwa daran, dass ein Architekturkritiker Prix Poser für Putin nannte, und fragen, haben Sie kein schlechtes Gewissen, dass Sie an Ihren Projekten für Russland gut verdienen? Die lapidare Antwort von Wolf Prix, nein. Wolfgang Thierse ringt tatsächlich mit sich. Daran hat man keinen Zweifel, wenn man seinen Artikel für die Frankfurter Allgemeine liest. Die Friedensbewegung, als deren Teil sich Thierse offensichtlich versteht, dürfe mit Blick auf den Krieg in der Ukraine nicht trotzig an alten Gewissheiten und Glaubenssätzen festhalten. Und so zweifelt der SPD-Politiker und ehemalige Bundestagspräsident, zweifelt und stellt Fragen. Sollten wir mit Nichtunterstützung der Ukraine reagieren, um des lieben Friedens willen, um der großen Zahl der Opfer willen, mit Nichtaufrüstung? Von sich selbst mag man vernünftige Wehrlosigkeit verlangen können, aber von anderen? Das wäre Pazifismus auf Kosten anderer, schreibt Thierse und fährt fort. Wie gerne würde auch ich, wie so viele, den schönen Appell gegen die Hochrüstung unterschreiben, aber mir fehlen die Gewissheiten. Mehr denn je ist mir die Ambivalenz des Pazifismus bewusst geworden. Mehr denn je zweifle ich, ob die eigene Friedfertigkeit ausreicht gegen die Aggressivität eines anderen, der bereits zur Tat geschritten ist. Wenn Sie, liebe Hörer, nun denken, na danke auch für den ganzen Pessimismus, dann sollten Sie lieber nicht die Seite 17 der Süddeutschen Zeitung aufschlagen. Denn dort ist ein ausführlicher Artikel des Dichters Durst Grünbein zu lesen. Und den hat er, jetzt Ohren zuhalten, »Nichts berechtigt uns zur Hoffnung« genannt. Dieser Krieg wird von einem einzigen Mann geführt, dem einzigen, der weiß, warum er ihn führt, zum Erhalt seiner Macht. Wladimir Putin, schreibt Grünbein. Putin, dieser Mann aus ältestem Sowjetmaterial, gehört schon jetzt in die Reihe der Betonköpfe, von der wir nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch des Sozimperiums dachten, sie seien verschwunden. Die Neuprogrammierung Russlands durch das System Putin sei nun leider vollendet, und wir müssen nun alle irgendwie mit dem Krieg und seinen Folgen umgehen. Durst Grünbein schreibt, lese zum ersten Mal Clausewitz, Vom Kriege, ein Buch, das ich mir eigentlich für eine Zeit jenseits des Grabes aufgespart hatte. Nein, so trostlos darf auch diese Kulturpresseschau nicht enden. Und da in den Feuilletons vom 2. April nichts Komisches, wirklich gar nichts Komisches zu finden ist, tut es vielleicht auch ein unerwarteter Satz. Einer, der in einer Vorabkritik des neuen Tatorts in der Neuen Zürcher Zeitung steht. Rindsrouladen müssen lange schmoren.
Soweit Tobias Wenzel nach Durchsicht der Feuilletons vom Samstag. Und das war Fazit mit Sigurd Brinkmann am Mikrofon. Ich wünsche eine gute Nacht.